Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste, unser Beter wäre fast gestolpert. Umsonst hat er sich gemüht, sagt er. Vergeblich geglaubt. Sinnlos war sein Hoffen bisher. Es lohnt sich nicht. Es kommt nichts dabei heraus. So bitter ehrlich ist seine Glaubensbilanz. Und er hat dafür zwei Gründe. Der eine, den Gottlosen geht es gut. Und der andere, mir geht es so schlecht. Liebe Schwestern und Brüder, gottlose Menschen sind nicht unbedingt schlecht oder böse. Nein, es ist für unseren Beter eine Bezeichnung für Menschen, denen entweder egal ist, wie Gott über ihr Leben denkt, oder denen sowieso egal ist, wie sie leben. Die also gottlos, und das heißt nichts anderes als gelöst von Gott, leben. Und nicht anders möchte ich auch diesen Begriff verstanden wissen, wenn ich ihn jetzt im Folgenden immer wieder mal in den Mund nehme. Denn insofern ist einer meiner besten Freunde, mit dem ich mich ausgezeichnet verstehe, buchstäblich ein gottloser Mensch. Dass es den Gottlosen so gut geht, das regt den Beter offensichtlich am meisten auf. 10 lange Verse erzählt er, wie die leben, die es auch ohne Gott schaffen, durchs Leben zu kommen. Und das Schlimme ist, die Gottlosen wohnen nicht in Las Vegas oder in Hollywood. Die wohnen gleich nebenan. Die sieht er Tag für Tag und ihr Leben scheint äußerst attraktiv zu sein. Während er sich zum Arzt schleppt, joggen sie pfeifend und trällern an ihm vorbei. Während er sich für seinen Lebensunterhalt abrackert, sitzen sie auf der Terrasse und warten auf die nächste Überweisung vom Amt. Während er sehnsüchtig auf die Impfung gegen den Virus wartet, haben sie diese schon längst bekommen, weil sie einen Arzt gut kennen. Unser Beter gerät in eine Krise. In eine Krise, die wir Christen Anfechtung nennen. Es scheint sich nicht zu lohnen, auf Gott zu vertrauen. Dort leben sie wie die Made im Speck. Hier muss ich sehen, wie ich über die Runden komme. Dort ist das Leben und nicht hier. Die denken nicht darüber nach, ob sie sich etwa ein neues Auto kaufen oder nicht doch lieber das Geld für die Mission oder Katastrophenhilfe spenden. Die können genießen ohne schlechtes Gewissen. Die haben es einfacher, die Gottlosen. Und unser Beter erschrickt ein bisschen. Er horcht in sich hinein und was entdeckt er? Neid. Er entdeckt in sich Neid. Neid auf diese fröhlichen Gottlosen, die eben keine verbiesterten Agitatoren des theoretischen Atheismus sind. Die haben ja längst abgedankt. Das waren aber wenigstens noch Gegner, gegen die lohnte es sich noch zu streiten. Nein, muntere, gut gelaunte, schick gestylte, nette Zeitgenossen sind es, die einfach gut drauf sind und nur einen klitzekleinen Fehler haben. Die halten es nicht so mit dem christlichen Glauben. Attraktiv ist ihr Leben. Das ist die moderne missionarische Bewegung. Sei wie wir, lass es dir gut gehen. Das Leben ist zu kurz, um miesepetrig zu sein. Nimm mit, was du kriegen kannst. Hab Spaß, man lebt doch nur einmal. Der alte Herr dort oben hat abgedankt. Und Gott? Gott schlägt nicht zu. Gott lässt das zu. Der lässt es auch zu, dass es ihm, unserem Beter, nicht gut geht. Dass er sein Leben als Last empfindet, dass er es schwer hat. Er lebt mitten in einer Durststrecke, aber Gott scheint sich nicht dafür zu interessieren. Sein Glaubenslied heißt zurzeit: Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Lebens Müh und Plag sind treu. Liebe Schwestern und Brüder, es ist offenbar so, dass es nicht nur reiche Jünglinge schwer haben mit dem Glauben, sondern auch arme Schweine. Liebe Gemeinde, dieser Psalm dreht die übliche Verkündigung auf den Kopf. Als Evangelist fiele unser Beter glatt durchs Examen. Heißt es dort, komm zu Jesus und dein Leben wird gut, so heißt es hier, guck mal, wie gut es denen geht, die Jesus einen lieben Mann sein lassen. Das ist doch kolossal missionarisch, stimmt's? Aber ist es nicht vor allem auch kolossal ehrlich? Geht es nicht so im Leben? Okay, nicht jedem. Gott sei Dank für jeden guten Tag. Macht bloß kein Gesetz aus Psalm 73 nach dem Motto, erst wenn du ganz unten bist, bist du richtig. Aber manchen, und mir scheint es, das sind gar nicht so wenige, geht es doch so, dem Herrn Jesus treu, und es scheint sich nicht zu lohnen. Wir sind natürlich so edel, hilfreich und gut, dass wir uns kaum eingestehen, dass wir dem Gottlosen oftmals im Inneren Pest und Cholera an den Hals wünschen. Da sind die Psalmdichter viel, viel ehrlicher. Und trotzdem bleibt es still, ganz still dort oben. Es passiert nichts, weder zum Guten für den Frommen, noch zum Bösen für den Gottlosen. Und darin sind sich wahrscheinlich Beter und Gottloser ganz einig. Wir können tun und lassen, was wir wollen, von oben droht keine Gefahr. Da ist das eigene Kind sterbenskrank und kein Arzt und auch kein Gebet helfen. Da haben sie sich für ihr gemeinsames Rentenalter noch so viel vorgenommen und da greift plötzlich der Krebs mit kalter Hand zu und zieht einen von beiden nach unten. Da ist einer so treu in der Gemeinde und wartet bzw. sucht immer noch nach dem Partner fürs Leben. Da sind sie einmal so hoffnungsvoll unter dem Segen Gottes mit Jesus gemeinsam gestartet in die Ehe. Und jetzt merken sie doch, die Liebe ist ihnen abhanden gekommen. Und eigentlich, aber das kann sich unser Beter noch weniger eingestehen wie den Neid auf die, denen es besser geht. Eigentlich ist er so richtig stinkesauer auf Gott, dass es so ist, wie es ist. Aber, liebe Schwestern und Brüder, er zieht sich nicht in den Schmollwinkel zurück. Er schüttet sein Herz aus. Vor Gott. Sie reden noch miteinander. Da ist noch keine Funkstille eingetreten. Und sie reden noch ehrlich miteinander, nicht wie um den heißen Brei. Wisst ihr, ich staune immer wieder über Gottes Nehmerqualitäten, wenn ich in der Bibel lese. Er lässt es sich gefallen, dass ein Mensch ihm seinen ganzen Groll, seine ganze Bitterkeit entgegenschleudert. Ja, so kann man mit Gott reden, wenn es dem Herzen danach ist. Es ist besser, lieber unverschämt mit Gott zu reden, als das Gespräch mit Gott abzubrechen. Und das sollten wir uns merken. Aber es ist trotzdem kein Spiel, wenn der Glaube so nackt dasteht. Es steht ja auf Messerschneide. Es könnte ihm ja auch der Glaube und das Vertrauen abhanden kommen. Er könnte selbst zum Zyniker werden, dem nichts mehr heilig ist, so wie Hiobs Frau zum Beispiel. Er könnte überlaufen, hinterherlaufen, wenn die fröhlichen Gottlosen wieder seinen Weg kreuzen. Da kann man also regelrecht den Atem anhalten, wie es wohl mit seinem Leben, mit ihm persönlich weitergeht. Und so erlebe ich es auch zuweilen in der Seelsorge. Da kann ich oft nur noch die Luft anhalten. Da stehe ich mit leeren Händen da, weil ich für den Freund in der Krise auch keine Lösung habe. Keinen Trick, der den Verwundeten die Liebe wiedergibt. Und andere stehen ebenso hilflos mit leeren Händen an meiner Seite. weil es ihnen genauso geht in meinen schwierigen Situationen. Manchmal haben wir vielleicht gar keinen Zugang mehr zum Herzen des anderen, als nur noch den über das Gebet, über das Reden mit Gott. Und genau diesen Weg schlägt der Beter ein. Und ganz allmählich, in zaghaften Schritten, auf dem Weg des Redens mit Gott, des Betens, scheint sich etwas zu ändern. Aber wo ändert sich denn etwas bei ihm? Nicht im Denken. Unser Beter leistet ja intellektuelle Knochenarbeit. Es ist Schwerstarbeit für seinen Verstand und er kommt trotzdem nicht zurande. In Vers 16 schreibt er: Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen und dem Frommen schlecht geht. Warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Eine, wie ich finde, resignierende Feststellung. Und wer könnte sie nicht nachvollziehen? Dann aber kommt gleich einen Vers später die Wendung. Bis ich ging in Gottes heiligen Tempel. Da ändert sich was. Nein, nicht an den Umständen seines Lebens, die haben sich überhaupt nicht geändert, aber an seinen Einstellungen zum Leben. Leute, es ändert sich was, wenn die Anfechtung, wenn der Zweifel, wenn gar die Verzweiflung uns dorthin treiben, wo Gott ist. In die Bibel, in die Gemeinde, ins Gebet, ins Abendmahl. Man könnte sagen, gegen Gott wendet sich der Beter an Gott. Und dort im Heiligtum, wie es wörtlich im Hebräischen heißt, also dort, wo Gott redet und hört, wo er tröstet und zurechtbringt, wo er gelobt wird und bekannt, da ändert sich plötzlich der Blick des Beters auf sein Leben, auf die Dinge seines Lebens. Aber Heiligtum, was ist denn das eigentlich? Es ist, ihr Lieben, der für Gott reservierte, der für Gott belegte Ort, die reservierte, die belegte Zeit mit Gott. Nein, wir haben keinen Tempel mehr. Aber unser Heiligtum ist zum Beispiel die Gemeinschaft mit denen, die Jesus lieb haben. Unser Heiligtum ist zum Beispiel das Hören und Horchen, was denn die Bibel zu unserem Leben sagt. Unser Heiligtum ist die Seelsorge, in der ich mich ausheulen darf vor Gott und in der das einer mit mir aushält, um mir dann vielleicht am Ende ganz zaghaft zuzusprechen, der Herr ist dennoch mit dir. Und dies, Schwestern und Brüder, ist nichts anderes als der eine alte Weg des Glaubens. Es gibt keinen anderen. Lauf nicht weg, wenn Gott dir rätselhaft wird, sondern dann lauf erst recht hin zu ihm. Gib dich nicht zufrieden, bis du Trost erfahren hast. Mach es wie unser Beter, suche gegen Gott, Gott zum Helfer. Bei unserem Beter ändert sich noch nichts an seinen Lebensumständen. Nein, dieser Psalm, ihr Lieben, erzählt eben keine einfache Geschichte, die am Ende doch das alte Schema bedient. Früher ging es mir gut, dann fand ich zu Gott, dann ging es mir toll. Es ändert sich aber die Perspektive. Es ändert sich der Blickwinkel, von dem aus dieser Mensch auf sein Leben schaut. Und dabei probiert er so manches aus. Alles Dinge, die ihm offenbar nicht helfen. Zuerst spielt er es einmal so richtig durch. Was wäre es denn, wenn ich den Glauben aufgebe, ihn an den Nagel hänge? Was wäre es also, wenn ich überliefe, wenn ich genauso reden und leben würde wie die Gottlosen? Und dann bremst ihn etwas bei diesem Gedanken, der uns vielleicht sogar überrascht. Er denkt an das Geschlecht deiner Kinder, so heißt es wörtlich. Er denkt an die Wolke der Zeugen, An die Menschen, die Jahrhunderte vor ihm durch alle Jahrhunderte hindurch geglaubt haben und den Glauben nicht verlassen hatten. Und in dieser Kette steckt er ja drin. Er würde diese Kette zerreißen, wenn er überliefe. Und das bremst ihn. Aber es tröstet ihn ja auch nicht tief genug. Er kann sich nicht damit zufrieden geben. Es würde nicht reichen, um auch morgen und in einem Monat und in 5 Jahren mit dem Leben klarzukommen. Immer noch tut es weh in seinem Herzen. Immer noch sticht es in seinen Nieren. Organpiercing, würden wir heute dazu sagen. So schlimm empfindet er die Anfechtung. So startet er einen zweiten Versuch. Er sieht sich das Ende der unbekümmerten Gottlosen an. Am Ende wird es doch so sein, wie der Prophet Malachi es auf der letzten Seite des Alten Testamentes beschreibt. Da werden dann die Bücher des Gedächtnisses geöffnet. Und dann werden die zu ihrem Recht kommen, die Gott geehrt haben. Dann wird man den Unterschied sehen zwischen den Kindern Gottes und den Gottlosen. Aber auch der Blick auf das Ende, wir würden heute sagen, der Blick auf die Ewigkeit, auf das Jenseits, trösten ihn offenbar nicht tief genug. Denn oft ist dieser Blick ja auch nur Vertröstung, die uns in dieser leidvollen Situation nicht weiterbringt. Erst ganz am Ende findet der Beter den Trost, der ihn trägt. Es muss wie eine Eingebung des Heiligen Geistes für ihn gewesen sein. Er findet seinen Trost im Aufblick zu Gott selbst, indem er sich ganz und gar auf Gott konzentriert, kommt er zur Ruhe. Da geht es ihm plötzlich auf, wenn er sonst nichts mehr hat, wenn die Gesundheit verloren geht, der Betrieb insolvent, was auch immer, ich habe immer noch Gott selbst. Gott, ihr Lieben, das ist die erstaunliche Botschaft, Gott ist nicht einfach da, wo oben ist. Er ist nicht einfach da, wo das Leben leicht, locker und flockig läuft. Gottes Segen und Führung sind nicht immer mit Glück und Erfolg, Gesundheit und Glanz identisch. Gott verbirgt sich manchmal geradezu unter dem Gegenteil. Er ist gerade da bei uns, wo wir meinen, in Leid und Traurigkeit unterzugehen. Gott verborgen unter dem Gegenteil, nicht da, wo alles gut ist. Es gibt ja auch unter uns Christen den Wahnwitz zu meinen, wenn du nur richtig glaubst, dann wird alles gut. Dann wirst du gesund, dann bist du gut drauf, dann wird es dir auch wirtschaftlich prima gehen, dann kann deiner Ehe nichts mehr erschüttern. Und daraus wird dann ganz schnell ein neues Gesetz gemacht. Und dieses Gesetz heißt Ganzheitlichkeit. Ein ganzes, heiles, rundes Leben habe der Christ. Und dann stehen die mit den Fragmenten und Bruchstücken ihres Lebens draußen vor der Tür, denn sie sind ja hier nicht mehr vorgesehen. Aber ihr Lieben, Gott ist unter dem Gegenteil verborgen. Er ist bei den Fragmenten zu finden, er ist bei den Bruchstücken zu Hause. Noch einmal zum Trost für alle die, die unter ihren Fragmenten und Bruchstücken leiden und das neue Gesetz der Ganzheitlichkeit und der Fülle des Geistes nicht erfüllen können. Gott ist da unten in tiefster Verborgenheit ganz nah, ganz da, ganz zugewandt, ganz Ohr bei dir. In einem alten Kirchenlied von Martin Luther heißt es, fragst du, wer das ist? Er heißt Jesus Christ. Er ist der Gott, der ganz unten ist, bei denen, die auch ganz unten sind, mit zerschlagenem Herzen, mit zerplatzten Träumen, mit verwundetem Leben, bedrohten Glauben. Bei denen ist er. Und eben nicht nur auch noch so ein bisschen nebenbei, sondern mit höchstem Einsatz. Der gekreuzigte Christus ist das Unterpfand Gottes für die ganz unten. Keiner da unten ist verlassen und allein. Greif nicht nach oben, wenn du Gott suchst, sagte Martin Luther einmal. Er ist nicht in luftiger Höhe. Er ist bei uns im Schlamm und arbeitet, dass ihm die Haut raucht. Liebe Schwestern und Brüder, das Entscheidende am christlichen Glauben scheint mir diese gymnastische Übung zu sein, die wir täglich brauchen. Man könnte es Vertrauensfitness nennen oder Glaubensfitness. Auf den Körper geben wir ja genug Acht, zumindest immer mehr Menschen. Aber auf die Seele, auf den Glauben, diese gymnastische Übung, den Blick weg von uns, den Blick weg von den bösen anderen, der Blick weg von allem, der Blick hin zu Christus. Das ist die Urgymnastik des Glaubens, immer weg von mir, hin zu ihm. Gott ist sowas wie eine Mutter, die ihr Kind tröstet. Der Schmerz ist noch da, die Wunde ist noch offen, aber bei Mama auf dem Schoß ist es jetzt gut und muss es gut werden. Und in der Sprache unseres Psalms hört sich das so an. Jetzt noch den dritten. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ihr Lieben, jetzt wacht bitte nochmal auf. Denn jetzt entscheidet sich, ob wir verstanden haben oder ob wir schrecklich missverstanden haben. So wie ich als junger Christ. Jetzt entscheidet sich, ob wir mit neuer Kraft in den Alltag zurückkehren. Worum geht es denn bei diesem Dennoch? Wir können diesen berühmten Vers Martin Luthers so hören. Komme, was da wolle, ich bleibe dennoch Gott treu. Ich halte mich an ihm fest. Ich halte mich am Vertrauen zu ihm fest. Wenn dich, o Herr, auch alle verlassen, ich doch niemals. Das ist ein sehr heroisches Bekenntnis. Und wir wären wahrlich nicht die Ersten, die dieses Petrus-Bekenntnis ablegten. Bei solchen Worten sehen wir dann gewöhnlich einen guten deutschen Luther auf dem Reichstag in Worms stehen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Marmor, Stein und Eisen bricht aber doch mein Glaube nicht. Wenn es so wäre, dann hieße die Botschaft unseres Psalmisten, reiß dich zusammen, bleib dennoch treu, bleib dennoch dran, gib dennoch nicht auf. Nur glauben wir das dem Beter nach dem, was wir aus seinem Leben erfahren haben? Trauen wir uns das zu? Und zwar so lange, bis Gott die Verhältnisse unseres Lebens und dieser Welt verändert, wenn er sie denn verändert. Ich höre diesen Vers jetzt, nachdem ich diesen langen Weg mit dem Beter zurückgelegt habe, ganz anders. Und in der Ursprache, im Hebräischen, klingt er sogar auch ganz anders. Er klingt nämlich erstaunt. Er klingt beschämt, er klingt überrascht, wie eine Eingebung des Heiligen Geistes. Wir könnten etwa so übersetzen, und ich? Ich bin ja dennoch immer noch bei dir. Ihr lieben Schwestern und Brüder, das Dennoch ist eben kein trotziges, heroisches Dennoch, denn es gehört auf die andere Seite. Es gehört auf Gottes Seite. Es ist Gottes Dennoch, schau auf mein Dennoch, sagt Gott. Und dann staune ich bin ja immer noch bei dir. Und warum? Weil ich so standhaft und so tapfer bin und für meinen Glauben die Hand ins Feuer legen würde. Nein, achtet mal auf die Grammatik. Ich bin ja stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Du nimmst mich am Ende in Ehren an. Allein deshalb bin ich immer noch bei dir, weil du dennoch bei mir bist. Dreimal du. Du leitest, du leitest, du hältst, du nimmst mich an. Eben weil du das tust, bin ich noch bei dir, zu meinem eigenen Erstaunen. Weil du das tust, bringt mich auch das, was ich jetzt durchmache, nicht von dir weg, denn du hältst mich dennoch. Weil du das tust, komme ich am Ende auch am Ziel an. Merken wir es? Jetzt kommt das kleine Ich hinter dem großen Du hinterhergelaufen. Ich habe den Eindruck, dass der Beter von Psalm 73 in diesem Psalm sein Leben im Zeitraffer aufarbeitet. Der Weg, den wir mit ihm in 30 Minuten gegangen sind, dauerte vermutlich etliche, wenn nicht vielleicht Jahrzehnte seines Lebens. Und auch bei uns kann dieser Weg manchmal sehr, sehr lange dauern. Aber egal wie lange Gottes Zusage gilt, ich halte dich dennoch. Und nichts soll dich aus meiner Hand reißen. Und wenn du abzusaufen drohst wie Petrus, ich halte dich. Und der arme, kleine, angefochtene Glaube sieht's mit Erstaunen, ich bin ja immer noch bei dir. Diese Erfahrung seines Lebens, die uns der Psalmbeter vor circa 2500 Jahren niederschrieb, die gab circa 600 Jahre später ein anderer genauso weiter, der Apostel Paulus. Er schrieb den Christen in Kolossä im 3. Kapitel, ihr seid doch schon gestorben mit Christus. Und deshalb ist euer Leben verborgen mit Christus in Gott. Und dieses Verborgen verstehe ich immer auch als ein Geborgen mit Christus in Gott. Geborgen, weil er mich festhält, wenn ich durch Krisen gehe, wenn ich stolpere, selbst wenn ich falle. Und an anderer Stelle schreibt Paulus diese uns allen so bekannten Verse. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass nichts, absolut nichts, uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus, unserem Herrn, sichtbar geworden ist. Dieser Wahrheit dürfen wir trauen, weil Gott sich an sein Dennoch zu uns gebunden hat. In Jesus Christus, unserem Herrn. Und der Friede Gottes bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.